Menschen im spirituellen Leben. Es wird hier der Unterschied zwischen der materiellen Auffassung des Lebens und der spirituellen gemacht. Mit einer materiellen Auffassung des Lebens identifiziert sich die Seele mit dem Körper. In einer spirituellen macht sie eine feine, erkennt sie die feine Trennungslinie, die sehr schwierig zu erkennen ist, zwischen spiritueller Natur und materieller Natur. Diese Linie, die durch das falsche Ego gezogen ist. Und hier wird von Srila Prabhupada der Vers Yasyatma Buddhi Kunape Tridhatuki zitiert. Ein Mensch, der den aus drei Elementen bestehenden Körper mit dem Selbst gleichsetzt, der die Nebenprodukte des Körpers als seine Verwandten betrachtet, der sein Geburtsland für verehrungswürdig hält und der sich an einen Pilgerort begibt, nur um dort zu baden, statt Männer mit transzendentalem Wissen aufzusuchen, muss mit einer Kuh oder einem Esel auf die gleiche Stufe gestellt werden. So. Die Grundlage für dieses Verständnis ist das Beispiel, was Prabhupada gibt von dem toten Körper. Der mag noch so sehr dekoriert werden, aber diese Dekorierung, weil sie auf einer falschen Grundlage stattfinden, dem Körper, sind im Grunde genommen nur ein Spottgestein sozusagen. Nicht? So, ein Mensch mag materielle Fähigkeiten besitzen, aber wenn er seine Lebensgrundlage nicht auf spirituelle Erkenntnis stellt, so sind diese Fähigkeiten werden sie nicht besonders hervorgehoben von spirituell denkenden Menschen. Nicht ein Juwel, eine Dekoration auf einem toten Körper, macht in der westlichen Kultur als besonderer Beerdigungsschmuck noch einen gelten. Nicht? Aber in der vedischen Kultur, die mehr auf spirituelle Erkenntnis beruht, wird der tote Körper eigentlich sofort verbrannt. Nicht lange aufgebahrt und den Verwandten nochmal vorgezeigt. Das ist eine andere Grundlage einfach, die da ist. Gut, das sind etwas, ich weiß, dass manchmal Menschen im materiellen Leben und auch zum Teil Devotees sehr zornig werden, wenn sie diese Aussagen hören, weil sie nicht diesen Paradigmawechsel nachvollzogen haben. Nicht, dass also die spirituelle Grundlage die wichtige ist und Schwierigkeiten damit haben. Ich kann mich an einen Back to Godhead Artikel erinnern vor 10 Jahren, wo auf diese Schwierigkeit gut eingegangen wurde. Gestern jedoch beim Ohrenarzt habe ich noch ein bisschen weiter darüber nachgedacht. Es fällt manchmal auf, dass Prabhupada sehr kategorisch mit den Materialisten umspringt, die überhaupt nichts Gutes an denen lässt. Zur gleichen Zeit sind wir dann jedoch verwirrt, wenn wir Prabhupada Eigenschaften der Demut hören und hören von seiner spirituellen Größe. Wir sind dann, wieso kann ein spiritueller Mensch so hart mit anderen umgehen? Müsste er nicht vielmehr die Überseele in allen sehen und so weiter und so fort? Gibt es ja auch solche Aussagen, nicht solche Universal-Aussagen. Und wir sind dann verwirrt. Die Antwort ist, dass Srila Prabhupada tatsächlich sehr gegen die Maya, die alles bedeckt, ist. Prabhupada wurde regelrecht ärgerlich gegen diese Illusion, denn er kann von seiner Sicht das sehr, sehr klar sehen. Prabhupada hat sehr gegen dämonische Führer zum Beispiel gepredigt, die eine solche Unwissenheit verbreiten. Nicht? Er hat sehr gegen die Mayavadis gepredigt, die Unpersönlichkeitsanhänger, die für immer die Möglichkeit der Seele nehmen, sich im liebevollen Dienst des Herrn zu besprechen. Ich weiß, dass ich sehr viele Mayavadis treffe, die sehr sanftmütig und tugendhaft sich ernähren und so weiter und so fort, und die immer, wenn diese Aussagen kommen, sehr sich auf den, sich sehr betroffen fühlen. Nicht? Hier sehen wir Prabhupada in einer sehr löwenartigen Stimmung gegen Maya vorgehen, die in vielfachen Verrenkungen und Formen kommt, sehr oft unerkannt für die Menschen, die nicht Krishna bewusst oder sagen wir Liebe zu Gott haben. Ich persönlich denke, dass ohne diese Barmherzigkeit Prabhupada niemals in dieser Kultur, in dieser Kali-Yuga-Kultur, überhaupt das reine Verständnis des Krishna-Bewusstseins verbreitet werden könnte. Sehr wichtig, diese sich abzusetzen gegen Maya. Das heißt aber nicht, dass ein Devotee sich gegenüber den Menschen absetzen sollte. Prabhupada hatte sehr oft gesagt, den christlichen, ich glaube, Jesus wird der zugesprochen, dieser Spruch. Man kann die Sünde verabscheuen, aber nicht den Sünder. Nicht? So, es mag sein, dass manchmal die Devotees das nicht richtig hinkriegen. Nicht? Dass sie auf der einen Seite die Fehler wohl sehen, aber dann auch die fehlerhaften Menschen beginnen sich von denen zu trennen und so weiter. Das ist nicht der Sinn und Zweck eines spirituellen Lebens. Das ist schädlich sogar. Und wie Kapila sagt, ist, wenn man diese Haltung annimmt, kann man Krishna nicht zufriedenstellen. Das ist ein vernichter Adhikari. So, das möchte ich zu diesem Vers sagen. Ich möchte ein bisschen über die Mercy von Lord Nityananda sprechen, weil wir einfach, wie soll ich mich ausdrücken? Ich habe hier diese Notizen gefunden beim Aufräumen. Ich muss die jetzt verwenden, sonst habe ich alles vergessen. Lord Nityananda ging aus Puri hinfort. Das hat sehr esoterische Gründe, aber auf die werden wir nicht zu sprechen kommen. Mahaprabhu wollte, dass er in Bengalen das Krishna-Bewusstsein verbreitete, weil er ja Bengalen verlassen hatte. Und so ging Lord Nityananda mit Ramdas und Gadadha, Raghunath Vaidya und Krishna das Pandit nach Bengalen. Die waren so trunken vor Liebe zu Gott, dass sie manchmal Pausen hatten von einer Stunde, wo sie sich in ihrer spirituellen Identität sahen. Und so wird natürlich vergaßen, dass sie auf dem Wege nach Bengalen waren, weil sich das auf ihre Identität als Prediger in der Bewegung Mahaprabhu bestanden. Die nahmen Töpfe auf den Kopf und waren in der Stimmung von Kuhhirtenjungs und machten verschiedene Verkaufsangebote für den Joghurt, den sie da trugen. Und so waren die Devotees, kamen sehr, sehr langsam nach Bengalen. Schließlich jedoch kamen sie an im Panihati, Raghava Pandits Place, wo sie einmal der Drang überkam zu tanzen. Madhava Ghosh kam, wie alle anderen Sänger, und machten solch ein Kirtan, heißt es, dass die Erde taumelte. Es war, dass manche der Devotees so in Ekstase gerieten, dass sie zu Boden fielen. Und die Leute, die das sahen, sie wurden erhoben und mit Liebe durchtränkt. Nityananda setzte sich dann ebenfalls auf den Vishnu-Thron, wie es einst Chaitanya Mahaprabhu gemacht hatte, und erfüllte die Bitte seiner Devotees, dass sie ihm eine Abhishek, eine Badung geben könnten. Und so wurden 100 Gangestöpfe herbeigebracht, die mit Tulasi jeweils geschmückt worden. Der Herr wurde in Sandelholz eingerieben und ein Schirm wurde aufgespannt. Wurde Nityananda gebadet, sah aus wie der Mond, der von dem himmlischen Gangesfluss überströmt wurde. Lord Nityananda kam dann in eine gewisse Ekstase, die nur Lord Nityananda finden kann. Er rief aus, wo sind dann die Kadamba-Blumen? Nun, Kadamba habt ihr vielleicht schon einmal in Vrindavan gesehen. Es gibt noch wenige. Man muss schon zum Shyamadak hin. Das ist da beim Govardhan, nach Parasoli, auf dem Parikrampfad. Auf der Höhe von Lotababa muss man links gehen und sich in die Felder schlagen und dann kommt man nach Yamadak. Da ist es alles voll mit Kadamba-Bäumen. Viele sind jedoch in den, sagen wir mal, im Brennholz der Brijbasis untergekommen. Es ist ein Baum, der nur einmal im Jahr blüht und es sieht so aus, die Blüte wie eine Haut eines ekstatischen Vaishnavas, der voll mit Goosepimpeln, Gänsehaut der Ekstase ist. Ungefähr sieht es aus, wie ihr das überhaupt vorstellen könnt. Und diese Blume ist gelb und Krishna verwendet sie in seinem Zubehör. Gibt es aber nur in Vrindavan, diesen Baum. Es gibt einige vegetarische Besonderheiten, also Vegetation, Vegetation, die nur in Vrindavan vorkommt. Auch in der Fauna findet man das, also bei den Tieren. Es gibt Tiere, die sind ausschließlich Vrindavan-Tiere. Und Gopal Bhatta Goswami erklärt den Grund hierfür, er sagt, diesen Darm Krishna Freude zu bereiten. Deswegen sind wir da. So, Raghava Pandit sagt, also es gibt hier keine Kadamba. Also, aber er wollte das nicht sagen, er wollte Lord Nityananda nicht aus der Ekstase von Balaram, der ja immer in Vrindavan ist, rausbringen und sagte deswegen, die Kadamba-Blumen, die sind gerade nicht in der Jahreszeit. Nicht? So, Lord Nityananda sagte dann, geh und schau. Und als Raghava Pandit in den Innenhof kam, wo sonst der Zitronenbaum stand, sah er diesen mit Blüten der Kadamba übersät. So machte Raghava Pandit innerhalb kürzester Zeit eine Blumengirlande aus Kadamba-Blüten, die er dann Lord Nityananda umhängte. So. Zu dieser Zeit kam der Kirtan in sehr erstaunliche Kategorien herein. Lord Nityananda rief laut aus Hari, Hari und gab seinen Devotis von dem unendlichen Schatz der Liebe zu Gott. Wir wollen eigentlich gar nicht Krishna, sondern wir wollen Liebe zu Krishna. Denn nur durch Liebe zu Krishna kann Krishna überhaupt erlangt werden. Und Liebe zu Gott ist für den Devotee das Wertvollste, noch wertvoller als praktisch ein Krishna-Darshan, wollte ich sagen. So, zu diesem Zeitpunkt, als die Devotees von dieser Liebe erfüllt wurden, wurden sie mächtig und wundersame Dinge geschahen in Panihati. Die Devotees kletterten auf die Bäume herauf und obwohl sie auf den dünnsten Zweigen tanzten, brachen diese nicht. Das war Lord Nityananda's Mercy. Manche umarmten Bäume. Es gab auch viele Betelstämme da, die allesamt Symptome größter Ekstase zeichnet. Lord Nityananda dieses verrückte Treiben, dieses Gottes verrückte Treiben sah, lächelte er von seinem Thron herunter, ein vollkommenes Bild der Zufriedenheit. Es schien so, dass die Schönheit, die er dabei aussah, Tausende von Liebesgöttern anzog, und auch die wurden von dem elektrischen Strom seiner Barmherzigkeit aufgefüllt. 3 Monate hielt sich Lord Nityananda in Panihati auf und verschenkte frei die transzendentale Liebe zu Gott. Einmal hatte Lord Nityananda, der auch ein außergewöhnlicher Kleider war, kleidete sich gerne außergewöhnlich, den Wunsch, sich zu dekorieren, und so kamen plötzlich noch nie gesehene Wesen herbei, die Seide, Turbane, Ringe und auch Goldketten mitbrachten. Das waren große Schwierigkeiten übrigens für manche. Manche hatten einen Zweifel an Lord Nityananda, wie ein Brahmana, der einmal mit Chaitanya, der war mit Chaitanya Mahaprabhu zur Schule gegangen und hatte Zweifel. Er sagte, was ist Lord Nityananda für jemand? In seinem Mund sieht man Betelnüsse, diese roten Nüsse, die ihn rot verfärben. Er hat auch manchmal den Duft von Kampfer. Kampfer ist eine sehr, sehr schwere Sache. Ich habe mal einen Devotee kennengelernt, der hatte Kampfer statt Glaubersalz zu sich genommen und war für mehrere Monate wie auf Trip. Also das ist nur sehr, sehr ungesund. Nicht? Aber Lord Nityananda hat ja einen transzendentalen Körper. Er schmückt sich mit Juwelen, er trägt kein Danda, weiß man überhaupt, ob er so entsagt ist, sondern einen roten Eisenstab. Was macht er wohl damit? Seine Kleidung besteht aus Seide, und er ist über und über mit Sandelholz eingestrichen. Wie können wir ihn richtig verstehen? Chaitanya Mahaprabhu gab ihm die Antwort, dass Lord Nityananda völlig in der Transzendenz verankert ist und überhaupt nichts mit weltlichen Konventionen zu tun hat. Deswegen ist die Position von Lord Nityananda für Menschen im weltlichen Bewusstsein sehr, sehr schwierig zu verstehen. Es ist wirklich schwierig. Sie können es nicht verstehen, weil er so außergewöhnlich ist. Nicht, und sich nicht an das enge Korsett der gesellschaftlichen Konvention hält, des zugeschraubten Geistes sozusagen. Emil Nietzsche oder wie heißt er nochmal? Friedrich, glaube ich. Sagte einmal, ich bin Zarathustra, also sprach Zarathustra, ich würde an einen Gott glauben, der verstünde zu tanzen und auf einer Flöte zu spielen. Er wandte sich praktisch als Philosoph gegen ein Gottesbild, was ganz deutlich dem weltlichen Geist entsprang, welcher bei Rot stehen bleibt an der Kreuzung und bei Grün anfängt zu gehen, um ein Beispiel zu setzen. Er wollte dieses Bourgeoisie-Konzept, das einem Mittelbürgertum entspannt, nicht. Ich glaube, wenn Friedrich Nietzsche von Lord Nityananda gehört hätte, das wäre genau das hätte ihn rausgerissen aus seiner Umnachtung. Er ist in der unglücklicherweise an Syphilis gestorben, der arme Kerl. Da hat sie nicht gefunden, den Gott, der tanzen kann. Und das war der Grund seiner Verzweiflung. So, Lord Nityananda, transzendentales Tanzen, war sehr ansteckend. Und viele, die ihn sahen, wurden von ihm derartig angesprochen, dass er Zeit, Körper und auch Materie völlig vergaß. Ich hatte darüber vor einiger Zeit schon gesprochen, dass manche Kinder, die ihn sahen, also gar nichts für die Antisektenbewegung, so angeflogen wurden, dass sie gleich Lord Nityananda nachliefen und nicht 100 Leute sie halten konnten, weil sie von dieser Kraft Lord Nityanandas erfüllt waren. Eines dieser Devotees, der von Nityananda ermutigt war, war Gadadhar Das. Es gibt jetzt zwei Gadadhas. Einer ist der Gadadhar Pandit, der eine Verkörperung von der Ausstrahlung Srimati Radharanis ist, nicht Verkörperung, eine Inkarnation. Alles das Gleiche. Der also die Ausstrahlung Srimati Radharanis ist. Das ist der Gadadhar Pandit aus dem Panchatattva. Aber hier ist Gadadhar Das. Noch ein anderer. Er wurde als unerschrockener Prediger bekannt, der ständig von der Barmherzigkeit Lord Nityanandas erfüllt war. Einmal ging Gadadhar zu dem Chan Kazi. Ihr müsst wissen, diese Kazis für der damaligen Zeit hatten nur einen Auftrag, nämlich das Land, was die die Muslime, ich weiß jetzt nicht, wo sie politisch kamen, übernommen hatten, langsam zu kolonialisieren. Das ist richtig, das ist aber falsch ausgesprochen. Kolonialisieren. Und dazu nahmen sie alle nur erdenklichen, unmenschlichen Tätigkeiten in Kauf. Sie warfen zum Beispiel tote Kühe in Brunnen hinein, von denen die Bevölkerung trank. Und da die Kastenbrahmanen dermaßen stark waren, wurden dann diese ganzen Dörfer zum Muslimtum, Islam, sagt man, fast gezwungen überzutreten. Nicht? Die bestehende Auffassung war, jemand, der mit einer toten Kuh zu tun hat, der wird, wie soll ich mich ausdrücken, ostracized, aus der Kaste rausgeworfen. Das haben die halt sich zunutze gemacht. Die waren ruchlos. Die haben Menschen Kuhfleisch in den Mund gestopft, um sie so zum Übertreten zu bringen. Sie haben Frauen vergewaltigt, um sie das ebenfalls zum Übertreten zu bringen. Also schlimmste Tätigkeiten getan. So der Gadadhar hatte sich ein bisschen, seine Zeiteinteilung war ein bisschen ungewöhnlich. Er klopfte um 12 Uhr nachts beim Haus des Kazis an. Der schlief. Die Wächter machten auf und sahen Gadadhar, der ganz entschlossen sagte, ich bin gekommen, um den Kazi zu sprechen. Bist du verrückt? 12 Uhr nachts. Schläfen. Ja, typisch, sagte Gadadhar. Schläf doch nicht, wo die Barmherzigkeit von Chaitanya und Nityananda zu erfassen ist. Sie waren irgendwie so verwirrt, dass Gadadhar, dass sie einfach mit ihm diskutierten, und es gab eine Diskussion, die der Kazi hörte, und er wachte auf, und es wird gesagt von Vrindavanadas Thakur, rauchend vor Zorn kam der Kazi, der persönlich mit dem Speer viele Devotees umgebracht hatte. Nicht? Der war richtig als Hindu-Killer bekannt. Nicht? Seine Frau hat ihn wohl Tigerchen genannt oder so. Nicht? Er kam also raus und wollte wissen, wer seinen Schlaf also gestört hatte. Das war für diese arroganten Menschen sehr oft Grund genug, einen umzubringen. Als er Gadadhar sah, schnauzte er ihn an, warum bist du gekommen? Und sagte Gadadhar, ich habe einige Dinge, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Kazi war auch völlig aus der Bahn geworfen. Sagte, was ist das? Siddhartha kam dann gleich zum Thema. Lord Chaitanya und Nityananda sind in die materielle Welt gekommen, um alle zu retten. Nur du bist noch übrig. Ich nehme persönlich die Verantwortung auf mich, um dich zu retten, sagte Gadadhar. Ich persönlich nimm dich meine an. Du musst nur chanten. Der Kasi war sprachlos. Dann jedoch, durch den Einfluss von Gadadhar, erschien ein müdes Lächeln auf seinen Lippen. Und er sagte, schau, du bist ein bisschen spät gekommen. Morgen werde ich anfangen, Hare Krishna zu chanten. Gadadhar sagte dann jedoch, warum wartest du noch? Du hast doch schon gechantet, jetzt mach gleich weiter. Deine spirituelle Freiheit hat heute begonnen. Dann fing er an, wie ein Verrückter zu tanzen, vor lauter Freude, und war im Nu verschwunden, bevor der Kasi überhaupt verstanden kann, was ihm geschehen war. So, jemand, der, das ist Vrindavan, das Kommentar, der einfach angefüllt ist mit dieser Liebe zu Krishna, kann selbst Schlangen, Tiger oder andere wilde Tiere anziehen. Chaitanya Mahaprabhu hatte das während seiner Reise durch den Yarikanda-Wald gezeigt, als er eine wilde Elefantenherde, die in eine Stampede gekommen waren, mit Wassertropfen besprengte, kam zum gleichen Fluss, wo er badete und ihn zurief, chantet Hare Krishna. Und die Elefanten, die sehr gefährlich sind, wenn sie in diesem Zustand sind, die sehen dann irgendwie einen Tiger oder irgendwas und rennen los und machen alles verrückt und trampeln alles nieder. Selbst die wilden Elefanten wurden angezogen von Mahaprabhu und chanteten den heiligen Namen. So. Und das machte Lord Nityananda auch. Er gab seinen Devotees diese Kraft mit sich, die es ihnen ermöglichte, hingebungsvolle Ekstasen zu kosten, die nicht einmal Lord Brahma schmecken kann. Diese Devotees wurden so powerful, dass sie, wie im Fall von Murari Chaitanya, manchmal für längere Zeit unter Wasser sich aufhielten. Ein Devotee war so, wenn eine Brise aufkam und den Körper dieses Devotees berührte, dann trug er wohl das körperliche Aroma, wenn man das so sagen kann, mit sich. Und jeder, der es in die Nase bekam, wurde ebenfalls von Liebe zu Gott ergriffen. Prabhupada gab das Beispiel in diesem Zusammenhang von einem Tuberkulose-Erkrankten, der lediglich durchs Ausatmen andere mit diesem Keim infizieren kann. So ist auch Liebe zu Krishna etwas sehr, sehr Ansteckendes. Also, wenn ihr mal einen reinen Devotee trifft, kann das vielleicht auch geschehen, dass man davon etwas ein bisschen spüren kann. Und so als Devotees ging es manchmal so, dass Srila Prabhupada beim Jayarada Madhava in Ekstase verfiel. Ich habe das einmal miterlebt. Und da war eine total andere Atmosphäre da. Da ließ er dieses sozusagen, es war unglaublich ergreifend. Aber war ein bisschen hilflos. Wir fragten Prabhupada, was wir denn machen sollten, weil es manchmal vorkam, wie wir uns verhalten sollen. Und Prabhupada sagte, ich kenne es dann einfach an Krishna. Gut. Das ist nun kurz ein paar Ausführungen zu Lord Nityananda und dieser Matthiesen. Ich hoffe, dass ihr genossen habt, über Lord Nityananda zu hören. Diese beiden Brüder, transzendentalen Brüder, Chaitanya und Nityananda, sind unendlich barmherzig zu den gefallenen Seelen im Kali Yuga. Und anerkennen besonders solche Devotees, die sich bemühen, zu predigen und Krishna-Bewusstsein weiterzugeben. Krishna spricht sehr eindeutig über den Nektar des Predigens, indem er selber sagt in der Gita, niemand ist mir lieber als jemand, der dieses Wissen predigt. Lord Krishna verspricht sogar, für solche Devotees persönlich zu sorgen und sie in jeder Hinsicht zu beschützen. Krishna anerkennt mit anderen Worten, ein Prediger sehr, sehr schnell. Sehr oft machen sich Devotees Gedanken über ihren spirituellen Fortschritt und auch in Mayapur, ich hatte heute eine Diskussion, kam das Thema auf. Es gab Devotees, die sich schon lange Zeit sehr intensiv über ihren spirituellen Fortschritt Gedanken machen und den Wunsch verspüren, mehr zu hören über Krishna und mehr zu verstehen über Krishna. Sicherlich ist dieser Wunsch ein sehr wichtiger und ein Zeichen für spirituellen Fortschritt. Heißt jetzt, also man kann jedoch, wenn man noch nicht auf der Stufe ist, auch hier, selbst bei diesem reinen Wunsch, Fehler entwickeln. Nicht? Wir wollen alle, und das ist ein anderes Beispiel, wir alle wollen unsere Bewegung, dass sie ein anziehendes Haus für die ganze Welt wird. Und wir betrachten dann oft, was jetzt noch nicht so anziehend ist. Aber in diesem guten Anliegen kann es manchmal vorkommen, dass wir Vaishnava Aparadas begehen und dann wird das gute Motiv, was wir haben, vereitelt. So kann es aber allen Dingen dieser materiellen Welt. Wir können die besten Wünsche haben, aber wenn wir das falsch angehen, dann kann es dazu einen Unfällen kommen, die unliebenswert sind und Schmerzen bereiten für die Vaishnava Gemeinschaft und für alle, die da drin sind, also einschließlich der Betreffenden. So, wir fragen uns manchmal, also wie können wir Fortschritt machen, Krishna-Bewusstsein, und es ist sehr wichtig, dort den Mut zu verstehen, die Krishna in der Gita ausdrückt. Er sagt, immer ein Prediger wird von ihm anerkannt. Und das war Prabhupada's eigenes Beispiel, was er uns gab. Und ist, glaube ich, etwas, was jeder, der predigt, auch praktisch erfahren kann, diesen Nektar, der plötzlich sich in seinem Leben einstellt, wenn er einer bedingten Seele hilft, dass die Bedeckung des materiellen Bewusstseins zu erheben und wenn man sieht, wie es dem gut geht. Nicht? Das ist eine Freude, die sieht der Bhakta. Ich hatte gestern mit einem Bhakta gesprochen, der den Großpapa besucht hatte, Großpapa oder das Großvater. Und plötzlich merkte, wie der Funken übersprang und der alte Knabe, also der alte Herr, sorry, der total begierig wurde, mehr zu erfahren. Nicht? Und mehr da reinzugehen. Man merkt plötzlich, Krishna ist gegenwärtig. Mag schwierig sein, diese Gegenwart Krishnas, oder es ist schwierig, durch die Entwicklung der Liebe zu Gott zu erfahren. Das ist nicht so ein, sehr, sehr schwierig, es ist sehr rar, diese zu Krishna bekommen. Wer jedoch den Pfad des Predigers geht, nicht wie ein Vajranandi-Lebensgleis gerät vor kurzer Zeit, wer den Pfad des Predigens geht, wird merken, wie Krishna so auch gegenwärtig ist. Yogis mögen für 1000 Jahre auf dem Kopf stehen, um Krishnas, wie soll ich mich ausdrücken, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber Krishna ist sehr grave. Seine Natur wird als sehr tief bezeichnet und er ist nicht so leicht zu beeindrucken. Nicht? Krishna ist jedoch sehr, sehr dankbar, wenn jemand das Krishna-Bewusstsein weiterträgt und sehr barmherzig, sodass diese Devotee auch sehr schnell schon gereinigt wird und rechtschaffen wird und auf Krishna erfreut. Nicht? So, wenn wir von Gadadha hören, ist einfach, ich weiß es nicht, wie viel Prediger ich heute anspreche, vielleicht die Fünfte meiner Zuhörer. Ist ja auch egal. Nicht nur wir das hören, wie es von dieser Ermächtigung ja getragen wird und sogar diesen Kati. Ja, ich würde zu gerne wissen, was aus dem geworden ist. Das müssten wir mal Dattataka Maharaj fragen, der dann das auch spüren kann. Aber es wird ja auch wohl von dieser Kraft ergriffen worden. Gut, wir sind hier an ein natürliches Ende gekommen. Wir sprachen heute über einige Themen, weil ich glaube, von euch erinnert werden. Sind da irgendwelche Fragen zu diesen Themenkreisen? Ja, hat ja nachgerufen, was ich hier heute weiter ist. Ich weiß nicht, was der neueste Stand ist. Also, ja. Ja. Sehr gute Frage. Also, ich darf sie mal für die Kassetten für die Nachwelt wiederholen. Du hattest anfangs gesagt, dass man nicht den Sünder, sondern die Sünde verachten soll. Trotzdem gibt es in unserer Bewegung eine Empfehlung, sich von Devotees, die abweichen, zu trennen. Staaten-Devotees wird diese Empfehlung nie gegeben und Staaten-Devotees würden sich auch werden versuchen, jemandem zu helfen. Doch kommt es vor, dass spirituelle Meister ihren Schülern und Schülerinnen den Rat geben, das zu tun, weil sie zu Recht Angst haben um ihr spirituelles Leben wie soll ich mich ausdrücken, die Gefahr sehen, dass ihre Schüler und Schülerinnen vielleicht von falschen Vorstellungen überwältigt werden, nicht die gepredigt werden. Ich höre oft von Devotees, die sagen, ich habe versucht, zu diesen Devotees zu predigen, aber ich kam nicht durch. Das höre ich oft. Und was dabei denn so mitklingt oder mitschwingt, ist ja, dass sie nicht die genügende Überzeugungskraft selber wohl hatten, diesen Devotees zu helfen und zu erheben. Oder eine andere Möglichkeit, dass der betreffende Devotee, der ein abweichendes Verständnis entwickelt hat, nicht bereit ist zu hören. Das kommt ja auch vor, nicht? Dass er so überzeugt ist von seinem. Ich weiß zum Beispiel in Srila Prabhupadas Fall davon, dass er immer sehr, sehr, sehr merciful zu auf gefallenen Schülern waren, die in westliche Fehltritte zum Teil hatten. Also richtig, ihr wisst nicht, was Skandale sind, weil die sind gar nicht, ich weiß es ja auch kaum. Nicht? Also ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin da absolut uninteressiert, da reinzugehen. Aber ihr könnt euch vorstellen, Prabhupadas erste Devotees, die kamen aus der Hippie-Bewegung. Das waren verhauset Menschen zum Teil. Nicht? Heute gibt es ja das kaum mehr. Die verhauset Menschen findet man noch bei... Also, naja, sagen wir mal, es gibt schon verhauset Menschen. Das muss man schon sagen. Das hat sich nicht geändert. Aber in der Hippie-Bewegung war das alles konventionell, also es war total okay, verout zu sein. Die waren nicht in einem gesellschaftlichen Abseits, weil die so groß und so verbreitet waren. Da wurden schon faute Sachen gemacht. Also ich könnte mich mal an was erinnern, wenn ich will. Prabhupada hat sie immer wieder aufgenommen und hat sie immer versorgt. Und wir hatten neulich, da warst du noch in Indien, vorgelesen, wie Prabhupada gerührt geweint hatte, als ein Schüler zurückkam. Oh, hier ist mein, ich habe immer gedacht, ist meine Hayat Jiva gegangen, hat er gesagt. Hat er, mussten die Devotis, die haben sich die Devotis verabschiedet, weil Prabhupada allein sein wollte. Und mit dem Gedanken, dass jetzt sein Schüler, der also wieder da war. Und er hat auch Dinge geduldet. Manche Sannyasis hat Prabhupada wieder, also die den Wunsch hatten zu heiraten, was Undenkbares in der Tradition. Zur gleichen Zeit hat er jedoch auch Schüler gewarnt, nicht beim Versuch, andere zu retten, selber nass zu werden. Es ist sehr oft so, dass Menschen, die sich abwenden vom Krishna-Bewusstsein, einen entsetzlich schmerzhaften Vorgang durchgehen müssen. Denn das heißt ja, ihre Familie aufzugeben. Und um diesen Schritt zu machen, müssen sie einen Grund finden. Und sich und der Welt. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und dann sind sie halt sehr, dann halten sie ihre Gründe einfach so hin, kann dann nichts machen. Sehr unglücklich. Aber vielleicht unvermeidbar in Kali Yoga. Das ist mein Verständnis. Ich weiß, dass du einen besonderen Fall, glaube ich, im Geist hast. Und Krishna wird sich darum kümmern. Keine Frage. Wenn ein Devotee ein ernsthafter Devotee ist, glaube ich in diesem Fall durchaus, dass Krishna die Sache schon macht. Gut. Ich glaube, wir sind an ein natürliches Ende gekommen. Oder hast du? Du hast doch noch einen guten Zweifel auf Lager. Jetzt nicht so schnell auch plötzlich. Man muss es so machen. Was ist der Zweifel? Und den dann präsentieren, so gut wie man kann. Mit viel Arbeit. Oh ja. Ich bin dabei, eine Methode zu entwickeln. Ich kann nach einer Woche hoffentlich mehr dazu sagen. Dann lass es dann. Also, aber ich bin auch nur ein sehr kleiner, unbedeutender Erdenbewohner, also nicht zu viel erwarten. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaunitai ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Hol.